Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge ging es um das Thema Nachhaltigkeit und zwar, wie man Nachhaltigkeit in den Organisationsstrukturen verankern kann. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen und wollen uns anschauen, wie können wir denn Quartiere nachhaltig gestalten, indem wir die Mobilitätskonzepte darin auch mit stark verankern und diese Immobilienbranche mit der Mobilität näher zusammenbringen. Dazu sitze ich natürlich auch heute nicht alleine hier, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Er ist Head of Sales bei Veomo, der sich als Mobilitätsintegrator versteht und seinen Sitz aktuell in München hat. Sie sind aber deutschlandweit, glaube ich, vertreten. Und was mein Gast ganz besonders noch ausmacht, ist, dass er auch zusätzlich noch Webinare, also er kennt sich ein bisschen mit dem Sprechen mit anderen Experten auch aus, wo sie über das Thema Mobilität im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit auch sprechen. Und natürlich ist das Thema auch mit ESG verknüpft, aber ich habe mir sagen lassen, Sie sind keine ESG-Berater. Was Sie aber genau machen, das wird er uns selber heute erzählen. Deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, Haris Suter. Hallo Haris.
Hallo Beate, vielen Dank. Ich freue mich auf den Podcast heute.
Ich habe gehört, du hast auch schon ein paar Podcasts reingehört und wir starten auch bei dir mit der Frage, was denn deine Herausforderung des heutigen Tages ist? Was hat dich denn heute schon bewegt?
Gute Frage. Ich habe mich schon am Morgen schon die Frage gestellt, weil ich mir dachte, ich habe jetzt noch gar nicht viel Zeit gehabt, viele Herausforderungen zu haben. Aber tatsächlich eine hatte ich. Ich bin der Typ, der sein Desktop eigentlich nie aufräumt. Das heißt, heute Morgen bin ich gestartet und ich hatte zig Dateien wieder auf dem Laptop und habe mir heute mal eine halbe Stunde wieder dafür genommen, das Ganze aufzuräumen. Von daher die erste Herausforderung, die ich heute schon gemeistert habe.
Ja, sehr gut. Also da kann sich bestimmt der ein oder andere auch direkt wiederfinden. Jetzt hab ich auch schon ein bisschen was von dir erzählt, was ihr macht und wie ihr euch versteht. Aber hol uns doch vielleicht mal ab, wie bist du in die Branche? Und vor allem vielleicht auch die Frage, in welcher Branche fühlst du dich denn jetzt zugehörig? Was hast du studiert und wie bist du in die Branche gestartet zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
Ich habe nicht so den klassischen Lebenslauf tatsächlich, weil ich nach dem Abitur erst mal eine Ausbildung gemacht habe in der Steuerberatung. Und danach auch bei KPMG im Corporate Tax gearbeitet habe, also ganz klassisch Steuerberatung, wenig Immobilienbezug. Was ich aber früh gemerkt habe, ist, dass das ganze Arbeiten in einem größeren Unternehmen nicht wirklich das ist, was ich langfristig machen will. Und deshalb habe ich mich nebenberuflich mal selbstständig gemacht als Freiberufler und habe gefühlt alles gemacht, also mich einfach rumprobiert. Und über einen Zufall habe ich in einer Facebook-Gruppe damals den Gründer von Veomo kennengelernt. Und einen Anruf und eine E-Mail später habe ich dann einfach als Freelancer bei Veomo angefangen und zwei Monate später dann als zweiter Mitarbeiter. Und ich wusste zu Beginn eigentlich gar nicht, was Veomo macht und auch ich wusste auch nicht, was meine Tätigkeit sein wird, weil ich am Anfang gefühlt alles gemacht habe. Wir waren halt noch ein mega kleines Team, das war jetzt vor 2,5 Jahren. Aber es war echt interessant, dann einfach mal die ganze Branche kennenzulernen, so, okay, was ist ein Asset Manager, was macht ein Projektentwickler, das habe ich davor nie gehört, da ich einfach mit der Branche nichts zu tun hatte und da so die ersten Touchpoints bekommen und dann hat sich auch so herauskristallisiert, wo irgendwo meine Stärken liegen. Man muss dazu sagen, ich habe berufsbegleitend weiterhin Steuerrecht und BWL studiert. Das habe ich aber dann nach 4 Semestern abgebrochen, weil ich mir dachte, okay, ich habe nicht wirklich viel Wissen daraus gezogen. Ich bin jetzt in einem Startup, habe mit Mobilität zu tun, auch in Bezug zur Immobilienbranche. Ich will mich komplett auf die Praxis fokussieren, habe ich dann auch gemacht und habe sehr, sehr viel Verantwortung von Anfang an bekommen. Also die zwei Fachbereiche Vertrieb und Marketing bei Veomo, das ist auch das, was ich heute noch mache. Das heißt, ich leite den Vertrieb, bin auch strategisch stark im Marketing eingebunden und habe noch die Webinarreihe, die du kurz angesprochen hast, wo wir regelmäßig mit Branchenpartnern über ESG sprechen, vor allem ESG in der Praxis, wie kann man es umsetzen, was für Herausforderungen haben wir da. Genau, das so kurz zusammengefasst.
Ja, sehr gut. Da können wir uns schon mal zumindest einen Eindruck davon machen, wie das auch gewachsen ist. Ich glaube, das Starten in einem jungen, guten Unternehmen, ich sage dazu immer, das ist so die rechte Hand, wenn man von Anfang an halt auch in einem Unternehmen mit dabei war. Du weißt ja genau, was ist bei euch wichtig und wie wächst auch das Unternehmen mit euch langfristig. Von dem her, glaube ich, nimmst du da eine wichtige Rolle ein. Jetzt geht es heute ums Thema Mobilität. Und jeder, glaube ich, jeder am Tag erlebt ja Mobilität, indem er zur Arbeit kommt. Wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen?
Ich bin heute tatsächlich mit der U-Bahn gefahren. Ich habe auch den Luxus, ich wohne sehr, sehr nah an der Arbeit. Das heißt, ich habe zwei U-Bahn-Stationen. Wenn mal gutes Wetter ist, kann ich auch 10 Minuten zu Fuß zur Arbeit laufen. Von daher muss ich mir da nicht viele Gedanken machen.
Und wie sind so die Kollegen von dir? Wie kommen die so im Schnitt zur Arbeit?
Ich muss sagen, die meisten kommen tatsächlich mit dem Fahrrad. Bei WIOMO ist es so, wir haben unglaublich viele Leute, die sich in der Zeit beworben haben, einfach nur aus dem Grund Mobilität. Das heißt, die waren schon unglaublich begeistert von dem Thema und haben sich schon seit Jahren damit persönlich beschäftigt, weil Mobilität auch einfach grundlegend ein persönliches Thema ist. Und die meisten nutzen tatsächlich das Fahrrad.
Spannend. Ja, du hast gerade gesagt, das ist ein sehr persönliches Thema und es führt auch schnell immer zu Diskurs. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Welchen Einfluss hat denn, wenn wir das jetzt gerade aus dem, was du erlebst, welchen Einfluss hat denn Mobilität? Wo merken wir das im Alltag, wie wir eben auch wohnen, leben und arbeiten?
Ja, es beeinflusst eigentlich maßgeblich den Alltag. Es fängt schon damit an, wie gehe ich zum Einkaufen, wie transportiere ich den Einkauf, wie weit wohne ich von der Arbeit entfernt, bleibe ich heute im Homeoffice, gehe ich in die Arbeit, wo wohne ich überhaupt, also welche Möglichkeiten habe ich, aber auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das heißt, wenn ich Freunde treffen will, Familie etc., wie weit sind die von mir entfernt, wie komme ich dahin, habe ich überhaupt genug Zeit, kann ich mir überhaupt diese Mobilitätsformen leisten? Dementsprechend hat Mobilität einen unglaublich starken Einfluss und wird dadurch auch so schnell ein persönliches Thema.
Jetzt habe ich es vorhin schon auch gesagt, dass Mobilität natürlich zu viel Diskurs auch führt. Und es ist ein persönliches Thema, weil es eben mich dann doch täglich auch betrifft. Warum glaubst du denn, ist die Debatte, auch wenn es um Mobilität geht, immer so schnell, dass man eben doch nicht nur über die Arbeit oder die Stadt spricht, sondern man spricht eben doch auch über den Weg nach Hause und damit eben auch über das, was Personen vielleicht sehr privat oder für sich, das ist meine Entscheidung, empfinden. Glaubst du, dass wir da schon offener geworden sind jetzt auch im Zuge von der Pandemie? Oder glaubst du, dass da vielleicht noch viele auch wirklich sagen, nee, da lasse ich mir nicht reinreden?
Ich würde es gar nicht so pauschal beantworten. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sind definitiv offener geworden, vor allem durch die Pandemie, weil man da einfach eine komplette Umstellung hatte. Aber grundsätzlich hat es halt viel mit Gewohnheiten zu tun. Wie komme ich tagtäglich von A nach B? Und das sind halt einfach Mobilitätsformen, die wir seit Jahren so handhaben. Also viele Leute haben immer noch ihr Auto in der Garage sitzen und die kennen das. Ich gehe jetzt runter, ich nehme mein Fahrzeug und fahre von A nach B und habe die komplette Flexibilität. Und dementsprechend wird es auch schnell persönlich, wenn du sagst, nee, ein Auto wird es in ein paar Jahren nicht geben in der Form, wie wir es heute nutzen. Dann fühlt man sich vielleicht auch angegriffen und dann geht es gar nicht mehr darum, um die Arbeit, sondern einfach, was ist meine persönliche Meinung davon, weil die persönliche Meinung wird vielleicht auch mit der Allgemeinheit übereinstimmen. Und ich glaube, da muss man halt einfach relativieren und schauen, was sind eigentlich so die allgemeinen Trends, was machen andere Leute, was für Studien gibt es in dem Bereich, was für Statistiken. Und dann wird auch einem schnell bewusst, wie stark sich eigentlich Mobilität in den letzten Jahren oder teilweise auch in den letzten Monaten gravierend verändert hat.
Wie hat sie sich denn verändert? Also welche Unterschiede merken wir zu jetzt vielleicht, wenn man vor Corona der Zeit betrachtet, was hat sich in der Zeit getan?
Ich würde sagen, Mobilität ist deutlich vielfältiger geworden. Also Mobilität war eine lange Zeit autozentriert, dementsprechend auch die komplette Planung. Wir haben Stellplätze realisiert. Es gab halt immer eine Auswahl, entweder fahre ich mit dem Auto oder ich nutze den ÖPNV. Und in der Zwischenzeit haben wir unglaublich viele neue Unternehmen bekommen, die Angebote liefern. Das heißt Scooter-Sharing, Bike-Sharing, Car-Sharing, Taxidienste haben sich erweitert. Es gibt plötzlich eine Konkurrenz zum Taxi mit Uber. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten und wollen aber auch viel flexibler sein seit der Pandemie. Früher ist man halt normal ins Büro gekommen, du hattest halt einen klassischen Arbeitsweg. Jetzt arbeitest du vielleicht auch mal vom Café aus, bleibst im Homeoffice. Überlegst dir vielleicht auch weiter ans Land zu ziehen, weil du viel, viel flexibler bist und dementsprechend auch ganz andere Herausforderungen hast im Bereich Mobilität. Das heißt, man muss sich viel mehr Gedanken machen, aber das Schöne ist, man hat auch ein viel breiteres Angebot einfach.
Ein Angebot, was ja viele nutzen, ist das Auto immer noch und auch die Anzahl an Stellplätzen. Was hat denn das zur Folge, also dieser Autoverkehr innerhalb der Städte, und was braucht es eben auch, gerade was diese Stellplatzdiskussion angeht, die wir in den Städten erleben, was braucht es da, um vielleicht auch eine Veränderung, wie wir Stellplätze betrachten oder der Raum in der Stadt, wie der genutzt wird, wie wir den betrachten?
Ich glaube, ein Thema ist, wir haben uns unglaublich daran gewöhnt, zu sehen, wie viel Fläche eigentlich Stellplätze wegnehmen. Das ist für uns normal geworden. Wir gehen über die Straßen, einen Großteil der Fläche nehmen einfach Stellplätze ein und wir haben unglaublich viele Tiefgaragen und nehmen es einfach als normal an. Aber mit dieser Fläche kann man viel mehr machen und das hat auch irgendwo die Pandemie gezeigt. Vor allem in München haben wir den Fall, dass viele öffentliche Stellplätze jetzt erweitert wurden für die Gastronomie. Und man kann viel mehr Fläche draußen nutzen, vor allem im Sommer ist es ein riesiger Mehrwert, den man da hat. Also es hat sich da schon viel getan, aber es hat auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Stadt. Also es ist ja nicht nur, es geht nicht nur um die Fläche, sondern vielleicht auch um den Lärm, um die CO2-Emissionen. Also an sich das Thema Nachhaltigkeit wird auch dadurch direkt beeinflusst. Und ich glaube, ein großer Hebel, beziehungsweise ein Hebel, der jetzt schon stattfindet, ist einfach die Stellplatzsatzung an sich. Wie viele Stellplätze muss ich wirklich realisieren, vor allem auch als Projektentwickler. Und da gab es bisher einfach sehr autozentrierte Regularien, die sich gerade ändern und das merken wir auch sehr stark. Also da ziehen sogar Gemeinden nach, Stellplatzsatzungen werden neu aufgesetzt und Stellplatzsatzungen werden immer mehr zu Mobilitätssatzungen, wo es nicht nur rein um die Stellplätze von Autos und Fahrrädern geht, sondern auch um Alternativen, die ich schaffe. Und wenn wir uns mehr damit beschäftigen und die Regulatorik auch immer offener wird dem gegenüber, haben wir halt viel mehr Möglichkeiten, neue Mobilität zu schaffen oder neue Mobilität zu fördern.
Jetzt hast du ja ganz viele Alternativen auch schon genannt. Das Thema auch Sharing-Programme, die es gibt, also sei es Scooter, sei es Carsharing, die ich übrigens auch relativ häufig in Stuttgart nutze. Ich habe nämlich auch kein, also ich habe kein Auto, ich weiß nicht, ob du ein Auto hast, aber ich nutze nur Sharing-Programme und muss auch sagen, dass ich bis da echt total zufrieden bin. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr wäre. Und wie sind wir denn da eingestellt, was so Alternativen zum klassischen Auto oder nur ÖPNV sind? Wie sind wir denn da vielleicht auch im Internationalen aufgestellt? Kannst du sagen, wie Deutschlandverkehr oder Mobilitätswende im Gegensatz zu international ist? Wie kann man da eine Einschätzung zu geben?
Ich würde grundsätzlich sagen, nicht schlecht. Es kommt immer auf die Teilbereiche an, die man betrachtet. Wenn man jetzt vielleicht nur Ladeinfrastruktur betrachtet, sind wir nicht die Besten, gerade im Vergleich zu den skandinavischen Ländern. Ich sage jetzt mal, wenn wir autonomes Fahren, also sehr neue Technologien betrachten, haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Regulatorik im internationalen Vergleich. Und auch die ganzen Sharing-Dienste, vor allem im urbanen Raum, haben wir sehr, sehr viel Angebot, viele Anbieter, die vertreten sind, sehr, sehr breite Geschäftsgebiete. Und auch was den ÖPNV betrifft, haben wir viele Möglichkeiten. Klar gibt es da viel Kritik, aber im Vergleich, also wenn ich dann denke, also meine Familie kommt aus Bosnien, da haben wir in den meisten Städten nur einen Bus, der kaum kommt. Also von daher haben wir ein super Angebot hier in Deutschland. Das heißt, grundsätzlich nicht schlecht zusammengefasst, aber ausbaufähig.
Jetzt haben wir natürlich zum einen vielleicht den Vergleich mit anderen internationalen Bereichen oder sagen wir mal europäisch vor allem eben auch mal im Vergleich. Wenn wir jetzt uns aber auch nochmal in Deutschland anschauen, jetzt hast du gesagt, du wohnst auch ziemlich zentral, ich wohne auch relativ zentral, aber wie ist es denn für jemanden, der vielleicht nicht so zentral wohnt? Diese Debatte geht ja dann auch immer auf, nee, aber ich komme ja auch von 30 Minuten entfernt und für mich würde das sonst ewig lang dauern und dieser Diskurs ist natürlich auch berechtigt. Wie ist da so deine Einschätzung dazu? Müssen wir da wirklich Mobilität, Land und Stadt näher zusammen vielleicht denken und dürfen das nicht so in so zwei Klassen auch vielleicht unterteilen?
Definitiv. Also man muss sich halt echt überlegen, wie können wir das Ganze verbinden und was für Mobilitätsformen müssen wir da schaffen. Aber da muss man halt auch sagen, viele, gerade so Dörfer, Gemeinden in Deutschland werden dem Thema auch sehr, sehr offen gegenüber. Also es ist halt oft auch abhängig davon, wer arbeitet dort vielleicht in der Gemeinde, wer ist dafür zuständig, was hat der auch für eine persönliche Einstellung. Und dann merkt man auch relativ schnell, dass dann vielleicht neue Projekte in der Gemeinde schon umgesetzt werden, da vielleicht so kommunale Carsharings angeboten werden. Da gibt es schon unglaublich schöne Beispiele, wie das schon klappen kann. Aber man muss es halt anders denken vor allem. Also es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn ich mir jetzt überlege, wie ich in der Innenstadt in München Mobilität nochmal verbessern kann. Da geht es ja darum, wie kann ich Mobilität eher organisieren. Und am Land geht es darum, wie kann ich überhaupt mal eine Alternative anbieten. Und was für Modelle gibt es da? Wie finanziert man die Modelle? Wer kümmert sich auch um den Betrieb? Gibt es da überhaupt Anbieter, die in den ländlichen Raum gehen wollen? Und wie kann man vielleicht andere Anbieter auch überzeugen, das Ganze zu machen?
Auch da ein sehr lustiges Beispiel. Ich hatte mal, wie gesagt, ein ShareNow, was es bei uns hier in Stuttgart gibt, genommen und bin damit rausgefahren, sehr weit raus, zu einem Besuch von jemandem, hatte es abgestellt und denk so, warte mal, kann ich es überhaupt abstellen? Da habe ich es gesehen und konnte es nicht abstellen. Und ich habe in dem Moment, weil ich wollte jetzt nicht nochmal umparken, habe ich dann über, glaube ich, 2-3 Stunden dieses Auto behalten, was natürlich immens teuer war, aber wo ich dachte, das ist doch noch so nah dran, da wird es schon abstellbar sein. Und das war es eben nicht. Also auch Teile außerhalb von Stuttgart, jetzt gerade so die ein bisschen ländlicher und noch nicht weit draußen, gibt es auch eben diese Karte dann, die eben genau zeigt, wo ist Sharing-Programm, wo kann man das nutzen und wo eben auch nicht. Und das war eine lustige Situation, wo ich dann außerhalb dieses Radars war. Aber wie du gesagt hast, es werden gerade auch viele Modelle auch im ländlichen Bereich erprobt, also von Firmenbike, was man natürlich jetzt für die Firma sieht, bis hin zu E-Scooter etc. Jetzt sprechen wir davon Transformation und damit natürlich auch von der Immobilien- und Bau- und Immobilienbranche. Aber Mobilität ist da jetzt erstmal gar nicht so im Ersten, dass man sagt, okay, klar, Mobilität müssen wir da mitbedenken. Wie würdest du denn sagen, muss denn die Immobilienbranche da auch noch weiter eine Offenheit für schaffen, zu sagen, okay, wir denken eben nicht nur immer in den Gebäuden, sondern stellen vielmehr diesen Quartiersgedanken in die Stadt, und dazu gehört eben auch sofort, wenn man an Quartiere denkt, eine Mobilität.
Ich glaube, das passiert schon in einer gewissen Art und Weise. Man muss halt hier einfach bedenken, wie war es in der Vergangenheit. Und da war immer so die Kriterien Lage, Lage, Lage. Und es war halt dadurch definiert, dass ich entweder eine gute ÖPNV-Anbindung habe oder halt noch ein paar Stellplätze baue. Jetzt ändert sich das Ganze. Also ich habe mal so einen englischsprachigen Artikel gelesen, wo es hieß, don't focus on the location, let's focus on the journey. Das heißt, es geht nicht mehr um die reine Lage, die schon gegeben ist, sondern um die Reise, die eigentlich ein Mieter, ein Besucher oder ja Leute, die dort auch wohnen, vor sich haben, und sich da halt einfach zu überlegen, okay, was für ein Angebot schaffe ich da? Eine Kollegin von mir sagte mal einen ganz schönen Satz, nämlich Infrastruktur schafft Verkehr. Das heißt, wenn ich viele Stellplätze baue, ist die Chance, dass die Leute vielleicht mit dem Auto kommen, auch relativ hoch. Aber wenn ich direkt als Projektentwickler oder Immobilieneigentümer Alternativen vor meine Immobilie anbiete, habe ich einen riesigen Hebel, den ich bewegen kann. Und natürlich einen direkten Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Mieter, aber auch der Besucher oder Gäste. Und du hast ja auch schon das Stichwort Quartier genannt. Man spricht immer vom Quartier der kurzen Wege. Das heißt, man hat viele Nutzungsarten, die zusammenkommen. Und dann werden Wege natürlich im Quartier stattfinden. Und da ist auch die Überlegung, wie transportiert dann vielleicht der Mieter zukünftig seinen Einkauf? Wie kommt er von A nach B im Quartier selber? Was kann man dort anbieten? Und da sind ganz andere Mobilitätsformen plötzlich relevant.
Das heißt, wir müssen eigentlich auch mehr Angebot schaffen, was dann auch genutzt wird. Ein klassisches Beispiel dafür war jetzt zum Beispiel auch das 9-Euro-Ticket, was ja jetzt ganz viele mobilisiert hat, in die komplette Weltgeschichte zu fahren. Ich persönlich habe das zwar auch genutzt, aber war dann froh, dass ich eigentlich in meinem Bereich das nutzen konnte und hatte auch hier eben Jahresticket. Das heißt, mir hat es jetzt eher eine Vergünstigung eben gebracht. Dennoch hat sowas gezeigt, dass dann doch viel mehr Leute vielleicht, weil es eben doch auch eine finanzielle Frage ist und eben, glaube ich, nicht nur die Zeit angeht, die ich vielleicht sparen kann, bewegt, zu fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt gibt es aber, wir kennen es alle, von der Deutschen Bahn bis hin sonst was, wenn wir jetzt wirklich mal zwischen den Städten uns die Mobilität anschauen, gibt es immer wieder natürlich große Kritik und jeder hetzt über den öffentlichen Nahverkehr. Hast du da einen Grund für oder glaubst du, dass das auch teilweise zu Recht ist, weil wir wirklich viele Sachen auch verändern müssen?
Es gibt bestimmt Kritikpunkte, die gerechtfertigt sind. Also häufig ist der ÖPNV überlastet, einfach viel zu voll, vielleicht auch nicht zuverlässig, nicht immer pünktlich, im ländlichen Raum nicht weit genug ausgebaut. Von daher, klar kann man das kritisieren, aber man sieht ja auch, da wird ja auch viel dran gearbeitet, man will viel ändern. Und eben, weil wir auch vorhin über andere Länder gesprochen haben, im Vergleich immer noch gut in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch der Typ, der sich häufig über genau die Themen dann beschwert, okay, jetzt ist meine U-Bahn zu spät gekommen, jetzt habe ich meinen Termin nicht erreicht, das gehört halt dazu. Man will halt am liebsten so flexibel wie möglich sein und direkten Einfluss haben, und sobald man diesen Einfluss nicht hat, ist man halt schnell verärgert. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir natürlich das Angebot verbessern und ausbauen, aber wir müssen uns vielleicht auch einfach darauf einstellen, dass wir ein bisschen flexibler sind, was das Ganze betrifft.
Jetzt hast du gerade auch das Thema nochmal Flexibilität nach ganz vorne gestellt, als einer vielleicht der Faktoren, die uns auch ermöglichen, Sharing-Programme zum Beispiel mehr zu nutzen. Gerade auch da zeigt sich natürlich, wenn es jetzt noch mehr Sharing-Programme gäbe, was auch spannend natürlich bei euch jetzt ist, worauf wir später dann noch kommen, dass ich erkenne, hey, da steht noch das in, ich muss nicht alle Apps haben, sondern ich habe auf einen Blick sehe ich, ich könnte jetzt das Sharing-Programm nutzen, die zwei, von mir aus da ein E-Scooter und hier noch ein Auto und hätte aber, die Bahn kommt in 5 Minuten und in 10 Minuten wäre das, dass ich auch mehr sehe, dass es doch flexibler ist, als man sich jetzt vorstellt und vielleicht auch die Position, die es überhaupt gibt, auch wirklich nutzen kann. Glaubst du, dass diese Sichtbarkeit von Mobilität auch ein Thema ist?
Ja, definitiv. Also nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch einfach an sich übergeordnet Bewusstsein für alternative Mobilitätsformen. Und da auch einfach eine Verantwortung, die vielleicht beim Immobilieneigentümer oder Projektentwickler liegt, wie kommuniziere ich das Ganze an die Mieter, also das ganze Angebot, was ich da schaffe. Man kann ja vielleicht ein Lastenrad hinstellen, aber wird es dann wirklich genutzt? Was mache ich dafür, dass es genutzt wird? Und das ist ein Riesenthema.
Jetzt sprechen wir in der Immobilienbranche, wenn es um die Transformation der Immobilienbranche geht, dann haben wir Begriffe ESG, wir haben Cradle to Cradle, was wir gerade sagen, wir müssen modularer werden, wir müssen irgendwie Building Information Modeling in den Gebäuden vereinen, um Daten zu sammeln, dann haben wir IoT-Themen, Big Data, also wir haben ganz, ganz viele Themen. Ab welchem Punkt in dieser ganzen Debatte kommt denn dann immer die Mobilität ins Spiel? Kommt die zu spät ins Spiel? Also müssten wir uns ab sofort eigentlich, wenn klar ist, wir wollen von Anfang an die Mobilität auch viel früher mitdenken?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt Projekte, da kommt sie unglaublich früh schon ins Spiel, gerade wenn es um Stellplätze geht, wenn irgendwie die Regulatorik eine Anzahl an Stellplätzen fordert, die der Projektentwickler gar nicht bereit ist zu bauen, dann sind wir, vor allem auch wir beraten, dann vor dem Bauantrag tätig. Wenn das nicht das Thema ist, dann kommt es häufig zu spät einfach zum Einsatz. Wobei man aber sagen muss, du hast ESG genannt, so das ist ein riesiger Treiber für Mobilität. Man hat einfach gemerkt, also das vor allem aus den Gesprächen mit den Webinaren, die wir führen, sehen wir, dass sehr, sehr viele Entwickler, aber auch Bestandshalter schon Mobilität als ja, Kernbestandteil in ihrer ESG-Strategie mit aufgenommen haben und dementsprechend das Thema nicht nur in Neubauvorhaben, sondern auch im Bestand mitdenken, sich da wirklich Gedanken machen, was kann ich in diesem Kontext machen. Das heißt, hier gab es einen Riesenwandel, beziehungsweise der Wandel findet gerade nochmal intensiver statt und ESG ist dann ein super Treiber.
Die Frage ist ja vielleicht auch berechtigt zu sagen, wie wertvoll ist denn ein nachhaltiges Gebäude, wenn es die Mitarbeiter alle dazu zwingt, mit dem Auto zu kommen? Also die Nachhaltigkeit kann ich ja nur wirklich leben in einem Gebäude, wenn ich eben auch ermögliche, dass die Mobilität zu diesem Gebäude nachhaltig ist. Wie findest du das?
Ja, vollkommen. Also es geht ja, ich kann ja ein nachhaltiges Gebäude schaffen, aber es geht ja auch um das Verhalten, was letztendlich die Mieter oder Mitarbeiter in einem Gebäude haben. Und da spielen viel mehr Faktoren eine Rolle. Eben wie kommuniziere ich das Ganze? Wie tracke ich das Ganze? Wie kann ich das nochmal fördern? Und wie kann ich da die perfekte Grundlage schaffen, dass langfristig nicht nur das Gebäude vielleicht an sich nachhaltig ist, sondern auch das Verhalten im Gebäude nachhaltig wird?
Du hast jetzt gerade auch gesagt, natürlich das Verhalten ändern. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt weiter, kann man auch sagen, die Gewohnheiten verändern, die ich so im Alltag auch habe. Spielt das Thema Gewohnheiten oder das Abtrainieren oder neu Antrainieren von neuen Gewohnheiten, ist das ein Thema, was ihr auch in der Beratung erlebt?
Ja, ist essentiell. Also ich merke es auch persönlich. Ich hatte zu Beginn meiner Tätigkeit bei Viomo noch ein Fahrzeug. Ganz klassisch hatte ich einen Stellplatz noch bei der alten Wohnung, hatte ein Auto. Und natürlich war das eine Umstellung am Anfang. Aber ich muss halt sagen, sobald man so diesen einen Schritt geschafft hat, dass man eine neue Gewohnheit etabliert hat, ist es einfach das neue Normal. Und es dauert eigentlich gar nicht so lange, wie man denkt. Aber es hat natürlich eine gewisse Herausforderung. Wir sind halt bei allem, was wir machen, an Gewohnheiten gebunden. Und diese Gewohnheiten zu lösen, es dauert halt lange und stößt halt natürlich auf eine gewisse Abwehr von Menschen. Das heißt, das Ganze zu lösen, ist eine Herausforderung, die jeder vor sich hat und die das Ganze natürlich schwierig macht, diese ganze Transformation schnell zu überbrücken.
Es gibt so, das habe ich gerade, ist mir gerade eingefallen zum Thema Gewohnheiten. Es gibt, glaube ich, so einen Spruch irgendwie, ich brauche irgendwie 9 Tage, um mir eine neue neu zu testen. Und ich glaube, ich brauche 21 Tage, war so 3 Wochen, um wirklich eine neue Gewohnheit zu verankern. Das heißt, wenn ich 21 Tage zum Beispiel immer mit der Bahn oder mit dem Fahrrad fahre, danach ist es zu einer Gewohnheit geworden. Davor spricht man noch so, dass ich einen in der Testphase, ich kann es jetzt gerade nicht mehr genau wiedergeben, aber so ungefähr. Also 21 Tage hört sich jetzt aber doch gar nicht so lang an, wie man meinen würde, um Gewohnheiten auch mal zu hinterfragen. Von dem her auch ganz spannend. Jetzt drehen wir es einmal um. Wie müsste denn die Mobilität aussehen, um attraktiv zu sein? Also welche Faktoren spielen daneben der Flexibilität vielleicht noch mit rein?
Sie muss auf den Nutzer ausgerichtet sein und auch auf die Bedürfnisse, die der Nutzer an dem Standort hat. Das heißt, man muss sich überlegen, so, wen spreche ich eigentlich mit diesen Mobilitätsangeboten an? Kann die Person sich das zukünftig überhaupt leisten? Wie leicht ist es, das Ganze zu buchen vielleicht? Wie offensichtlich ist es auch? Wie häufig ist das Angebot dann auch tatsächlich da? Also, es ist ja nicht nur so, dass ich sage, okay, wir haben jetzt hier Carsharing, aber ja gut, dann will ich es nutzen, aber dann ist da nie ein Auto da. Dann werde ich es vielleicht bei den nächsten Malen nicht in Erwägung ziehen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinspielen, die aber hauptsächlich immer von der Persona, sage ich mal, dahinter herauskommen. Und das haben wir in der Vergangenheit oft vernachlässigt, vielleicht auch an sich in der Immobilienbranche einfach den Mieter in den Fokus zu nehmen und sich zu überlegen, was kann ich eigentlich für Services individuell für den Mieter anbieten und nicht einfach pauschal sagen, okay, ich nehme jetzt Mobilität einfach an meine Nachhaltigkeitsstrategie und ich mache die eine Maßnahme bei jedem Objekt, egal was für eine Nutzungsart, egal was für ein Standort, dann wird halt beim Großteil der Objekte das nicht wirklich ein Erfolg werden und auch nicht genutzt werden, beziehungsweise einfach keinen Impact haben.
Da sprichst du was an, was in mehreren Folgen jetzt auch schon rauskam, dass in der Bau- und Immobilienbranche natürlich wir auch ziemlich verwöhnt waren. Also das ist gelaufen, obwohl wir den Nutzer vielleicht nicht so sehr mit betrachten mussten. Von dem her ist, glaube ich, auch dass jetzt gerade in der wirklich kritischen Zeit, in der wir jetzt auch leben, also wir haben einmal die Pandemie jetzt schon seit 2 Jahren irgendwie erlernt oder ertragen müssen und müssen uns da irgendwie neue Angewohnheiten aneignen. Und zum anderen haben wir jetzt aber natürlich auch noch den Ukraine-Krieg. Der Krieg in der Ukraine, der natürlich auch nochmal, was das Thema Ressourcen noch mal eine ganz neue Welle an Aufmerksamkeit natürlich auch schenkt. Wie gehen wir denn mit Ressourcen verantwortlich auch um? Wenn wir jetzt uns das anschauen, wie Mobilität gestaltet sein könnte, da habt ihr natürlich eine ganz neue Lösung und eine Möglichkeit, diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Und mit WOMO, richtig?
WOMO, vielleicht einfach zum Hintergrund, woher der Name kommt.
Woher kommt denn der Name?
Genau, WO ist Spanisch und heißt Sehen, Verstehen und MO ist im Prinzip die Abkürzung für Mobilität. Das heißt WOMO. Okay.
WOMO, ja jetzt kriegst du auch, das ist ja verrückt, dass ich da heute so ein Kasper drin habe. Vor allem, weil ich habe das ja vorhin noch mir vorbereitet. Naja, die Integration natürlich auch Mobilitätskonzepten in der Immobilie. Das ist euer Fokus und auch, dass ihr euch als Mobilitätsintegrator, was ich vorhin auch gesagt hatte, was ich sehr spannend finde. Was steckt denn da dahinter und welchen Beitrag seht ihr da, den ihr individuell leisten könnt?
Vielleicht auch zum Begriff Mobilitätsintegrator dahingegen. Du hast ja gemeint, du findest den Begriff gut. Wir haben halt uns sehr, sehr lange Gedanken gemacht, wie wir uns eigentlich nennen, weil der Begriff Mobilitätskonzept, der ist ja nichts Neues in der Branche, den gibt es ja schon seit längerem. Verkehrsplaner, Mobilitätskonzepte erstellt, Stadtplaner und so ein Mobilitätskonzept kennt man. Und wir wollten halt einen Schritt weitergehen. Unser Anspruch ist, dass wir sagen, wir verbinden eigentlich zwei Branchen und eigentlich zurückzukommen auf die Frage, die du mir ganz am Anfang gestellt hast, zu welcher Branche fühlen wir uns zugehörig? Und wir sind halt so ein Bindeglied von beiden, der Mobilitätsbranche und der Immobilienbranche. Und wir versuchen halt beides zu verbinden, indem wir halt einerseits den Markt regelmäßig screenen und uns überlegen, was gibt es für neue Mobilitätslösungen, welche Anbieter sind auf dem Markt, welche Modelle haben sich schon etabliert, was gibt es vielleicht für neue Ideen, die auf der anderen Seite der Immobilienbranche schon getestet werden könnten. Und wir denken halt vor allem die Umsetzung mit und dementsprechend integrieren wir Mobilität in Immobilien und machen nicht rein theoretische Mobilitätskonzepte, wie es vielleicht viele Ingenieurbüros machen. Das heißt, wir sind teilweise in einer sehr, sehr frühen Leistungsphase mit dabei, aber teilweise auch im Bestand oder in der Fertigstellung und sind dahingehend immer der erste Ansprechpartner, wenn es um Mobilitätsfragen geht. Weil am Ende ist es ein nischiges Thema im Gesamtkontext, aber hat unglaublich viele Fragen, die aufkommen und unglaublich viele Lösungen, die auch auf dem Markt heute schon vertreten sind.
Wahrscheinlich kann man genauso unterschiedlich natürlich dann auch eure Kunden anschauen. Wer sind denn eure Kunden dann ganz konkret? Wie klein oder groß sind denn diese? Und was habt ihr denn da für Beispiele zum Beispiel schon gemacht?
Ja, unsere Kunden sind vorwiegend Projektentwickler und Asset Manager. Das heißt, da auch vorwiegend die Nutzungsarten Gewerbe und Wohnen. Von der Größe her auch sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise Projekte gehabt, wo ein Neubau mit 30 Wohneinheiten war, bis hin zu 11.000 Wohneinheiten, wo es eigentlich ganze Stadtteile sind, wo wir auch teilweise dann auch direkt die Städte beraten. Das kommt auch dazu. Teilweise betreuen wir auch Architekturbüros bei Wettbewerben. Aber so der klassische Kunde ist jetzt entweder im Neubau, im Bestand, in einer gewissen Größe, in Deutschland vor allem. Lage ist auch unterschiedlich. Also wir haben teilweise Objekte, die direkt in der Innenstadt liegen und teilweise sehr, 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 sehr im ländlichen Raum, um einfach alle Fragen, die im Bereich Mobilität aufkommen, egal wo wir sind, beantworten zu können und das Ganze auch natürlich miteinander zu vernetzen, worüber wir vorhin auch geredet haben. Wie kann man Stadt und Land zusammenbringen? Das heißt, das ist so übergreifend unsere Kundengruppe.
Und wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube, ihr hattet das auch mal genannt gehabt, ganzheitlich gedachtes Mobilitätskonzept, wenn das entwickelt werden soll, welche Gruppen oder Nutzergruppen sind denn da dann mit dabei und müssen von Anfang an auch mitgedacht werden?
Also wir haben auf der einen Seite, wir sagen immer, es gibt eigentlich drei Schnittmengen. Es gibt die Immobilie, dahinter haben wir die ganzen Projektbeteiligten, das kann jetzt bei einem Neubau, die Architekten, Garten- und Landschaftsplaner, die Projektentwickler, Bauherren, Projektsteuerer, alle, die eigentlich mit dem Boot sitzen, die wir auch direkt ansprechen. Dann haben wir natürlich die Nutzer des Gebäudes, das sind die Mieter, die Leute, die dort wohnen, vielleicht arbeiten, aber auch Leute, die dort zu Besuch kommen, die vielleicht direkte Dienstleister auch sind für das Gebäude. Und dann am Ende haben wir natürlich auch die Mobilitätslösungen. Und das alles muss irgendwo im Einklang sein, um am Ende das beste Mobilitätskonzept liefern zu können, beziehungsweise ein Mobilitätskonzept zu liefern, was auch tatsächlich genutzt wird und auch umgesetzt wird. Das sind so die Nutzergruppen übergreifend.
Wenn wir jetzt ganz konkret mal auch ihr seid ja nicht nur in der Beratung dann, was die Mobilitätskonzepte angeht, tätig, sondern vor allem habt ihr auch eine Software, die ihr einsetzt in den Gebäuden. Kannst du uns da mal vielleicht abholen, wie sieht diese Software aus, was soll sie bezwecken und vor allem auch, was macht sie denn so unterschiedlich vielleicht zu vielen anderen, die jetzt gerade sich in der Mobilität immer ja von dem jeweiligen Betreiber ja betrachtet werden. Was schafft ihr da zu integrieren?
Genau, also die Software nennt sich Mobilitäts-Dashboard und was wir da letztendlich machen, ist Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für all die Angebote, die du eigentlich vor der Haustür hast. Du kannst es dir simpel vorstellen wie eigentlich eine Abfahrtstafel, die du jetzt vielleicht von der Busstation kennst. Dort sieht man ja in der Regel einfach die ÖPNV-Abfahrtszeiten plus Verspätung. Und was wir anzeigen, ist auch einerseits ÖPNV, das heißt, wann kommt der Bus, U-Bahn, S-Bahn etc., aber auch, wo ist gerade ein Carsharing verfügbar, wo ist gerade vielleicht ein Scooter-Sharing, wann wäre ein Taxi hier, wenn ich eins bestelle, plus noch die exklusiven Dienste, die nur den Nutzern in der Immobilie zur Verfügung stehen. Das kann ein Lastenrad sein, das kann vielleicht ein Shuttlebus sein, der von einem Werk zum nächsten fährt. All diese Informationen bringen wir halt zusammen auf einem Dashboard und machen halt die Informationen vergleichbar. Das heißt, du siehst auf einen Blick, was habe ich eigentlich vor der Haustür. Das Ganze wird dann meist auf Monitoren im Eingangsbereich dargestellt, kann aber auch über ein Smartphone abgerufen werden, in Quartiers-Apps integriert werden oder auch auf dem Desktop, vor allem jetzt bei größeren Unternehmen, die haben ja ein Intranet in der Regel, da ist es dann auch ein Reiter Mobilität und dann sieht man halt gleich alle Informationen vergleichbar plus in Echtzeit und da haben wir seit 2018 schon alle Daten gesammelt. Das heißt, wir haben mittlerweile über 90 Sharing-Anbieter, die wir integriert haben, plus noch die ganzen ÖPNV-Daten und haben jetzt auch eine unglaubliche Stärke, weitere Schnittstellen direkt mit aufzunehmen. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns sagt, ich habe hier die Lastenräder jetzt aufgestellt oder E-Ladestationen, könnt ihr das mit aufnehmen, können wir sowas innerhalb von Tagen integrieren in unsere Plattform.
Spannend dabei. Jetzt ich als Nutzer habe eben meine Apps normalerweise auf dem Handy. Jetzt gerade kommen wir zurück auf das Sharing-Programm, was ich nutze, und muss eben dann nachschauen, mache dann die App wieder zu, vergleiche dann, wann würde der nächste Bus fahren. Und so bei euch hätte ich sozusagen alles auf einmal zu sehen, übersichtlich. Und vor allem auch, wie weit steht welcher E-Scooter dann zum Beispiel noch mit entfernt. Was ja schon spannend ist, um auch wieder um die Gewohnheit zu ändern. Es fällt mir leicht. Ja, ich habe alles in einer Übersicht und habe die Möglichkeit zu wählen. Eine Flexibilität wird mir auch aufgezeigt, dass es vielleicht auch ein Programm gibt, was ich noch gar nicht kenne. Nutzt du das dann auch selber für deine tägliche Arbeit oder für dein tägliches Hin- und Herkommen dann?
Genau, ich nutze es auch selber. Wir haben hier im Büro auch einen Monitor hängen, wo wir alle Informationen direkt sehen. Und ich finde es auch interessant, auch was du auch am Ende angesprochen hast, was für neue Anbieter gibt es eigentlich? Dieser Markt ist ja unglaublich im Wandel. Plötzlich kommt ein ganz neuer Anbieter, der hunderte von Scooter verteilt hat, und den kannte man so vielleicht noch nicht. Und dann sieht man direkt jeden Tag, okay, der ist jetzt auch immer in der Nähe, vielleicht probiere ich das Ganze mal aus. Das heißt, man bleibt immer up to date und weiß, was ich eigentlich in dem ganzen Bereich tut und was ich eigentlich vor der Haustür oder vor der Arbeit habe. Leider zu Hause habe ich das Dashboard nicht, da konnte ich den Eigentümer noch nicht überzeugen. aber in der Arbeit zumindest kann ich das Angebot schon nutzen.
Ja, sehr gut. Auch da vielleicht die Anschlussfrage auch dran. Also ich habe auch im Rahmen von Unternehmen auch, geht es ja viel darum, wie unterstützt man auch seine Mitarbeiter, Mobilität überhaupt zu nutzen. Also es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass man irgendwie unterstützt wird, was den öffentlichen Nahverkehr angeht, dass man dann über, ob man Rechnungen einreichen kann, natürlich von Reisekosten. Aber da gibt es natürlich auch zig Anbieter, die verschiedene Sachen nutzen, aber immer nur dann, wenn es genutzt wurde und nicht in der Sensibilisierung davor. Und da stärkt ihr eigentlich die, schafft ihr es überhaupt aufmerksam dafür zu machen, was gibt es um mich herum, weil ansonsten würden die die Nutzer vielleicht immer das nutzen, was sie sowieso kennen. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Was würdest du denn sagen, wo standet ihr vor 2 Jahren, wo steht ihr jetzt und wo soll es hingehen bei euch? Also wie werdet ihr immer mehr unterschiedliche Anbieter mit integrieren oder sagt ihr, okay, wir versuchen noch mehr, dass es, dass wir sichtbarer werden, sei es nicht nur in den Unternehmen, wo wir präsent sind, sondern übergreifender? Was ist da so eure Zielsetzung?
Vielleicht im zeitlichen Vergleich, vor 2 Jahren hatten wir natürlich einen starken Fokus auch auf die Software, weil wir die laufend weiterentwickelt haben und da wirklich ein fertiges Produkt haben wollten. Das haben wir auf jeden Fall erreicht und haben uns in der Zwischenzeit immer mehr auf unsere Beratung auch fokussiert, weil wir einfach merken, es passiert so viel in dem Bereich und als Akteur in der Immobilienwirtschaft kannst du da gar nicht up to date bleiben. Und unser Anspruch ist auch langfristig, immer der zentrale Ansprechpartner für Mobilitätsfragen zu sein. Das heißt, egal was aufkommt, sei es Ladeinfrastruktur, sei es ein Parkraumsystem, wollen wir, dass WOMO als Name fällt. Und erstmal die Anfrage zu uns kommt, wir das Ganze natürlich selektieren können und überlegen können, was macht wirklich Sinn, welche Anbieter gibt es, macht überhaupt diese Lösung jetzt heute schon Sinn, soll man vielleicht ein bisschen abwarten. Und da einfach eine zentrale Rolle im Mobilitätswandel in der Immobilienbranche einnehmen. Das heißt, da wollen wir uns noch stärker positionieren und vor allem ein großes Ziel von uns ist, noch mehr in den Bestand zu kommen. Also Neubau ist natürlich sehr, sehr einfach. Man kann viel bewegen, man hat die Flexibilität, was das Mobilitätsangebot betrifft. Jetzt im Bestand haben wir die Flächen schon zugebaut. Was machen wir da? Also wenn die Mieter jetzt auch fordern, dass sie vielleicht mehr Fahrradstellplätze haben wollen, mehr Alternativen, wie können wir da das Ganze angehen? Wie können wir vielleicht auch verschiedene Immobilieneigentümer zusammenbringen und ein gemeinsames Mobilitätskonzept erstellen? Also das ist ein sehr, sehr großes Ziel von uns und auch in Richtung Nachhaltigkeit, ESG gedacht, Mobilität messbar machen und vergleichbar machen. Und da haben wir, vielleicht hast du es schon gesehen, wir haben Mobility Forward als Marke gegründet. Es ist die erste Mobilitätszertifizierung letztendlich für die Immobilienbranche. Und da arbeiten wir eng mit Solution-Partnern und zukünftig auch mit Branchenpartnern zusammen, um genau das zu gewährleisten. Das heißt, ein DGMB für Mobilität letztendlich, was dieses vielfältige Angebot auch greifbar für Investoren, für Mieter, aber auch vielleicht für die Entwickler selber macht, um einfach zu verstehen, was habe ich hier eigentlich geleistet im Bereich Mobilität und wie kann ich das mit anderen Objekten vergleichen und auch nach außen tragen.
Das Thema Messbarkeit spielt natürlich eine große Rolle, jetzt nicht nur in dem Nutzen von Mobilität, sondern vielleicht auch, wie oft wird denn welches Mobilitäts Angebot genutzt auch. Habt ihr da eine Möglichkeit auch habt ihr da schon mal eine Umfrage gemacht, was denn so auch genutzt wird oder was so die verbreitetsten Angebote sind?
Genau, also Umfragen haben wir auf jeden Fall durchgeführt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, wir wollen viel mehr im Bestand machen, weil man ist direkt an den Nutzern dran. Man muss sich nicht nur auf Studien oder Statistiken beziehen, sondern man kann direkt Online-Befragungen oder Offline-Befragungen durchführen. Und wir merken da auch, die Bereitschaft ist sehr, sehr hoch, wenn es um Mobilität geht. Was die Ergebnisse betrifft, das unterscheidet sich natürlich stark. Wenn wir jetzt so ein innerstädtisches Gebäude hatten, ist es natürlich ganz anders. Und auch von der Nutzungsart, das ist ja ein Bürogebäude, was wir betreut haben, Wohnquartier. Aber man merkt, dass die Leute bereit sind, darüber zu reden, auch oft Probleme haben, die sie natürlich aussprechen. Und da kann man sehr, sehr viel machen, die Leute direkt mit einbeziehen. Und Befragungen sind, glaube ich, ein super Tool, um das Ganze messbar zu machen. Ich glaube, manchmal wird das viel, viel zu kompliziert dargestellt. Wir reden vor allem, wenn wir über das S in ESG reden, ja, wie kann ich das jetzt messbar machen? Eine Befragung ist eigentlich eine simple Maßnahme und nichts Schlechtes. Also ich glaube, es muss nicht am Ende immer das digitale Tool sein, was trackt, wie viele Leute da vorbeigehen und irgendwie vielleicht automatisch ein Fahrrad erkennt. Ich glaube, so kompliziert muss man es gar nicht machen. Eine simple Befragung ist schon der erste Schritt. Und was natürlich auch die Betreiber langfristig bieten von, ich sage jetzt mal, so ein Sharing-Angebot, dass sie natürlich die Daten auch verarbeiten und die Daten auch gerne mit den Immobilieneigentümern teilen. Und dadurch kann man es natürlich auch messbar machen im langfristigen Betrieb.
Du hast jetzt gerade gesagt, das nicht so kompliziert machen. Das ist was ich auch bei mir merke. Man muss die Sachen wirklich einfach und verständlich machen. Und ihr hattet, glaube ich, auch auf eurer Website steht irgendwo, den Mensch auch in den Mittelpunkt zu stellen und einfach mal nachzufragen, wie empfindest du denn das? Kam das gut bei dir an? Was nutzt du gerne? Warum nutzt du es vielleicht auch nicht? Und einfach mal, das sind dann vielleicht viele Einzelmeinungen, die dann aber in Summe natürlich trotzdem ein Stimmungsbild abbilden, was natürlich eine Gesellschaft irgendwo widerspiegelt. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend. Jetzt haben wir gerade auch nochmal ESG angesprochen und natürlich auch die Messbarkeit dahinter. Was bedeutet es denn, wenn ich Mobilitätskonzepte jetzt unter den Gedanken von ESG betrachten möchte? Wie bewerte ich denn dann die Mobilität unter diesen Aspekten?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten grundsätzlich. Es fängt damit schon mal an, dass man, wie ich vorhin eigentlich schon erwähnt habe, das Mobilitätskonzept nicht rein der Regulatorik halber stellt, um es einfach mit dem Bauantrag einzureichen, sondern wirklich vom Nutzer aus mitdenkt, weil man dann argumentativ darstellen kann, was hat man eigentlich vor, für einen Einfluss auszuwirken und was ist so vielleicht der Ist-Zustand, den man jetzt annimmt oder den man vielleicht durch eine jetzt beispielsweise Befragung schon mal erhoben hat. Das heißt, damit hat man so eine ganz klare Argumentationslinie, einen roten Faden, der sich durch ein Konzept zieht und der natürlich dann das Ganze in ESG mit eingliedern kann. Dann haben wir natürlich das Thema E unter ESG, wo auch Mobilität mit einfließt. Das heißt gerade Ladeinfrastruktur, E-Mobility, wie kann ich das fördern? Aber auch Baukosten. Also was kommt da auf mich zu, wenn ich die Anzahl an Stellplätzen baue und ich vielleicht weiß, dass sie in 10 Jahren nicht genutzt werden? Weil so eine Umnutzung von der Tiefgarage, da gibt es jetzt nicht nicht sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein paar neue Ideen kommen da, aber ich glaube, das wird immer überschaubar bleiben. Und da muss man sich einfach überlegen, will ich das jetzt wirklich realisieren, nur weil jetzt die nächsten 4 Jahre noch der Bedarf da ist, aber danach immer weniger wird.
Wenn sich natürlich auch die Mobilität ändert, ändert sich natürlich auch, wir hatten vorhin das Thema Lage. Heute vielleicht ein attraktives Haus an einer sehr viel befahrenen Straße, die sehr viel Platz einnimmt, kann vielleicht ja auch in Zukunft wieder attraktiver werden, weil sie vielleicht anders genutzt wird und weil da, wenn da jetzt keine permanente Pendlerverkehr stattfinden würde, dann ändert sich natürlich auch wieder das Stadtbild, was, glaube ich, eine große Transformationskraft irgendwie mit sich bringt, dass Städte auch wieder Zonen haben werden, die grüner werden, die integriert oder integraler gedacht werden und dadurch auch an Attraktivität wieder gewinnen. Was mich noch zu euch natürlich auch interessieren würde, wie setzt sich denn dann euer Team zusammen? Du hast jetzt gesagt, was so dein Hintergrund ist, aber das Interessante ist ja, wie schafft ihr das denn, die unterschiedlichen Aspekte und auch gerade, dass ihr sagt, in der Beratung auch abzubilden. Wie ist da euer Team aufgestellt?
Mega breit aufgestellt. Also ich lerne auch jeden Tag gefühlt was Neues von den Kollegen. Es ist so, dass wir durch die Software natürlich Softwareentwickler direkt bei uns sitzen haben. Wir haben Designer, die uns natürlich helfen, auch Mobilitätskonzepte visuell ansprechend umzusetzen, auch verständlich für die meisten Nutzergruppen. Wir haben Leute aus der Nachhaltigkeitsberatung, wir haben Leute, die direkt bei der Stadt gearbeitet haben, weil wir natürlich viel mit Städten, Gemeinden reden müssen, gerade wenn es um die Regulatorik geht. Wir haben teilweise auch MitarbeiterInnen, die direkt bei Carsharing- oder Scootersharing-Unternehmen gearbeitet haben, auch auf kommunaler Seite Mobilitätskonzepte erstellt haben. Das heißt, es ist wirklich bunt gemixt. Auch Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Verkehrsplaner. Das heißt, alles ist irgendwo vertreten, um eben diese ganzheitliche Betrachtungsweise zu gewährleisten. Und ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Punkte, womit wir uns vom Wettbewerb abheben, weil die meisten, die Mobilitätskonzepte in der Vergangenheit erstellt haben, das waren halt so die klassischen Ingenieurbüros, die haben halt Verkehrsgutachten erstellt und dann halt nochmal zusätzliche Mobilitätskonzepte mitgemacht. Ergebnis, viele Mobilitätskonzepte sahen halt eher aus wie so eine Bachelorarbeit, rein theoretisch bedacht, und das ist so überhaupt nicht unser Anspruch. Und deshalb ist auch immer schwierig, diesen Begriff Mobilitätskonzept zu verwenden. Weil natürlich im Vertrieb ist es leicht, weil jeder versteht erstmal Mobilitätskonzepte, aber am Ende das, was wir liefern, ist was anderes. Und deshalb kam auch dieser Begriff Mobilitätsintegrator irgendwann zustande. Ja.
Ja, was... Es passt, glaube ich, auch ganz gut, um da das neu zu denken, was du ja auch gesagt hattest, und dem Ganzen auch einen gewissen Begriff zuzuweisen. Wir haben jetzt gerade gehört, wie sich euer Team zusammensetzt. Ich spreche immer gerne von den Treibern einer zukunftsfähigen Branche, wo ihr ja viele auch mit abbildet. Was würdest du dir denn von der Branche noch wünschen? Was muss die Branche machen? Welche Verantwortung muss sie vielleicht auch in Bezug auf Mobilität erkennen? Und wo würdest du sagen, okay, da brauchen wir noch ein paar mehr Treiber in dem einen oder anderen Bereich, um für euch natürlich auch weiter voranzukommen?
Ich glaube, in der Branche bräuchte es mehr First Mover. Das heißt wirklich, wenn man einen Vorschlag hat, das merke ich halt unglaublich im Vertrieb, man will immer eine Referenz hören. Ihr habt ihr das Projekt schon mal irgendwo anders umgesetzt und habt ihr dann eine Case Study, was es mir am Ende gebracht hat? Und wenn wir dann sagen, ja nee, das wäre jetzt was ganz Neues, dann ist jeder so ein bisschen verhalten. Also es gibt schon ein paar, aber ich würde mir wünschen, dass deutlich mehr Bereitschaft in der Branche ankommt für neue Ideen. Das ist jetzt nicht nur auf Mobilität zu begrenzen, sondern auf allgemeine Digitalisierungsthemen, einfach zu sagen, hey, ich probiere das jetzt aus, ich mache da jetzt ein Pilotprojekt, ich bin vielleicht der Erste in Deutschland und ich trage das nach außen und ich gebe den anderen die Inspiration oder die Referenz, die ich mir vielleicht wünschen würde. Ich glaube, das hätte einen riesigen Einfluss und würde uns unglaublich weiterbringen.
Ja, total spannend. Ich frage auch da gerne immer, du hast jetzt gerade schon dieses Thema First Mover. Das ist natürlich etwas, was ganz, ganz zentral ist und was man auch vielen, egal in welcher Bereich, auch mitgeben kann, keine Angst davor zu haben, den ersten Schritt zu wagen und vielleicht mal alleine an der Front vielleicht als erstes mal zu stehen. Jetzt wollte ich auch dich fragen, was würdest du denn jetzt, wenn du mal zurückschaust auf deine Laufbahn, was du jetzt mitgenommen hast und wenn du sagst, okay, wenn jemand auch da was beitragen will, in welchen Bereichen, gerade in der Mobilität, wie kann ich denn da starten? Wie kann ich da anfangen, mich mit Mobilität zu beschäftigen? Vielleicht, wenn ich noch im Studium bin oder eben auch als junger Berufseinsteiger, der jetzt die vielleicht ganz klassischen, öderen Mobilitätskonzepte, was würdest du dem raten? Was muss man da beachten und was würdest du vielleicht dafür einen Tipp auch geben?
Gerade weil es so ein persönliches Thema einfach, ist, einfach persönlich zu starten. So, wie bewege ich mich fort? Habe ich mir schon ein paar Apps heruntergeladen? Habe ich mal so ein Carsharing gebucht? Habe ich vielleicht mein Auto verkauft und einfach mal probiert, was anderes zu machen oder probiert, viel mehr Wege zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad? Ich glaube, da fängt es einfach schon mal an, dieses Verständnis dafür zu haben und auch das Verständnis für die Nutzer zukünftig, welche Herausforderungen stehen einem eigentlich bevor. Und da, glaube ich, versteht man schon mal, um was es grob geht. Dann natürlich sich viel mit Unternehmen zu beschäftigen, die in dem Bereich schon tätig sind. Ich glaube, da gibt es unglaublich viel Wissen. Wir sind in einer Zeit, wo du kostenlos im Internet das meiste an Wissen eigentlich schon bekommst. Viele Online-Kurse, Podcasts etc. Also wirklich tolle Formate, wo Wissen geteilt wird. Und ich glaube, da kann man schon mal super einsteigen und hat natürlich eine perfekte Grundlage, auch bei Unternehmen sich zu bewerben. Und ich glaube auch, allgemein gesagt, für viele Berufseinsteiger oder vielleicht Leute, die schon seit ein paar Jahren im Beruf sind und jetzt doch was anderes machen wollen, man darf sich nicht zu viele Grenzen setzen. Also ich habe das selber gemerkt, ich war halt in der Steuerberatung tätig und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt meine Ausbildung in dem Bereich gemacht und ich arbeite jetzt in dem Bereich. ich kann gar nicht was anderes jetzt anfangen. So, das ist doch, das macht gar keinen Sinn, weil ich habe doch jetzt schon den Weg begonnen, den muss jetzt zu Ende gehen. Und ich glaube, das wird sich in der Zukunft so stark ändern, dass Leute auch vielleicht ein Studium, was sie anfangen, vielleicht mehrmals abbrechen und immer einen anderen Studiengang ausprobieren und auch die Tätigkeit, die man ausübt, sich vielleicht in den nächsten Jahren auch ändert. Also ich weiß auch nicht, ob ich in 4 Jahren immer noch das Gleiche machen werde wie heute. Und ich finde es gut. Also ich glaube, es ist auch wichtig für die persönliche Entwicklung von allen und da einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass man eigentlich immer wechseln kann, wann man will, öffnet einem unglaublich viele Türen und gibt einem auch irgendwo das Selbstbewusstsein, einfach woanders reinzuschauen, vielleicht ein Praktikum zu machen, vielleicht neue Bücher zu lesen, sich selber dahingegen fortzubilden und am Ende vielleicht einen neuen Job anzufangen.
Ja, sehr gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal rausgehört, dass das, was ihr als Mobilitätsintegrator bei Wemomo denkt und voranbringt, dass ihr das vor allem auch natürlich lebt und natürlich auch das wichtig ist, dass man weiß, was spricht denn der andere? Also wenn ich wechsle einen Beruf oder wenn ich mich mit unterschiedlichen Akteuren natürlich auch austausche, wie ihr es tut, dann kann ich natürlich auch andere Sichtweisen verstehen, akzeptieren und kann vielleicht auch mehr noch in Gespräch gehen. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Ich glaube, wir haben jetzt auch sehr viel gehört, was bedeutet es überhaupt, Mobilität in seiner wirklichen Umfassung auch zu denken, welche Bereiche sind vor allem auch ganz stark mit der Bau- und Immobilienbranche hier so ein bisschen mittendrin verknüpft. Und wir haben aber auch gehört, dass natürlich gerade was das Thema Stellplatzreduktion, dass da ganz viel Potenzial auch noch da ist, was überhaupt nicht ausgeschöpft ist. Jetzt bleibt mir fast auch noch nur noch eine Frage für dich, denn auch von dir will ich natürlich wissen, was denn deine Herausforderungen von morgen, jetzt nicht auf morgen bezogen, sondern natürlich auch für die nächste Zeit ist. Was sind die Themen, mit denen du, wo du dich nochmal stärker einbringen möchtest?
Ein großes Thema ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Bestand. Das heißt, da einfach noch mehr Fuß zu fassen, noch mehr Projekte zu realisieren, auch die Akteure davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, dort auch vielleicht Konzepte erstellen zu lassen. Aber auch vielleicht auch eine persönliche Herausforderung oder ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, auch diesen Netzwerkgedanken in der Immobilienbranche noch stärker zu verankern, vor allem unter Dienstleistern. Am Ende des Tages haben wir übergreifend ein ähnliches Ziel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu etablieren in der Immobilienbranche. Und ich glaube, dafür reden wir noch viel zu wenig miteinander oder machen viel zu wenig Projekte. Und das ist eher so ein persönliches Thema von mir, wo ich sage, da will ich viel mehr machen, da will ich viel mehr Akteure noch zusammenbringen. Und ich glaube, damit können wir unglaublich viel bewegen in der Immobilienbranche. Und das Potenzial ist da, die Bereitschaft ist auch da. Ein großer Treiber kommt auch immer mehr, nämlich Regulatorik durch ESG. Ich glaube, das hilft natürlich immer in Deutschland, um gewisse Themen, vor allem neue Themen, zu etablieren. Und ich bin gespannt auf die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Ich glaube, da passiert so viel, gerade in dieser Branche. Und deshalb macht es mir auch so viel Spaß, bei Wemomo zu arbeiten und gerade auch mit unseren Kunden gemeinsam zu arbeiten und neue Projekte anzugehen. Und am Ende, was wir für einen Einfluss haben, werden wir zukünftig sehen, wenn wir rausgehen. Wie sind die Bürogebäude ausgestattet? Wie sind die Wohnquartiere? Wie sehen die aus? Man hat wirklich was mitgestaltet und das finde ich mega inspirierend.
Ja, super. Also das Mobilitäts-Dashboard werden wir auch auf jeden Fall verlinken in der Folge. Wer mag, kann da gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. War mein erster Podcast, von daher kleine Premiere für mich. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Beate.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.